Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute Jubiläumsfolge gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hi, Henrik. Hallo.
3 Jahre läuft unser Podcast jetzt schon. Ging relativ schnell rum die Zeit, oder? Also,
total. Denkt man gar nicht, ne? Henrik, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir halt einfach zwischen zwei alte Kerle sind und die jetzt so Zeug erzählen, wie unsere Großeltern früher erzählt haben, nämlich, dass die Zeit immer schneller vergeht, desto älter man wird.
Ah.
Und so ist das auch hier.
Meinst du, wir haben das Alter schon erreicht, dass 3 Jahre wie im Flug vergehen?
Ja.
Oh, verstehe, ja, das kann tatsächlich sein. Also ich habe jetzt auch gar nicht damit gerechnet, dass wir schon 3 Jahre auf Sendung sind, aber wirklich jede Woche, das Themen haben wir ja bisher noch genug, ne? Also die Welt liefert ja immer wieder ausreichend Gesprächsstoff, den man immer hier, den man immer so ein bisschen diskutieren kann, diskutieren muss. Was wir jetzt im Vorfeld gemacht haben, wir haben so ein paar Fragen mal aus der Hörerschaft eingesammelt, die so gekommen sind. Vielleicht mal, lass mal mit einer Frage starten, die das Thema Kohle bei Klima und Kohle sehr gut anspricht, nämlich eine Frage ist zu den Marktmechanismen und zu Finanzierungsinstrumenten, die wir vielleicht mal hier ganz kurz diskutieren könnten. Und zwar ist die Frage, wie könnten marktbasierte Instrumente wie zum Beispiel CO2-Preissignale oder Sustainable Finance in der Praxis Wirkung entfalten? Denn so Ideen gibt es ja, aber so richtig umgesetzt ist es ja noch nicht.
Ja, aber ich erinnere mich sogar, dass wir das mal besprochen haben. Ja. Ich habe da ja eine sehr klare Meinung zu. Ich glaube, dass ein vernünftiges CO2-Preissystem das Problem löst.
Hm. Ja.
Also wenn in allen Produkten, die wir haben, oder nehmen wir mal an den bedeutenden, relevanten Produkten, wenn da ein vernünftiger Preis für den CO2-Ausstoß drin ist, dann reguliert das alles. Hm. Ich sage ja immer, du weißt, dass ich sehr marktliberal bin, und ich garantiere dir, der Markt wird's richten, wenn man das in den Preisen ordentlich reflektiert. Aber das tun wir ja nicht. Ja, wir machen irgendwas. Und wenn man mal ganz, ganz, ganz ehrlich ist, es ist ja nicht gerade von wahnsinnigen Erfolgen gekrönt, was da getrieben wird. Es funktioniert einfach nicht.
Ja, da, also, ich meine, wir haben jetzt ja den CO2-Zertifikatshandel in Europa für Energie zum Beispiel und fürs Fliegen. Jetzt kommt es ja dann in Kürze, also 27 startet oder wird das erweitert, dass auch die Gebäude und der ganze Transportsektor mit reinkommen, sodass dann über diese CO2-Zertifikate vieles teurer wird. Also die Gasheizung wird teurer, die Ölheizung wird teurer, das Autofahren wird teurer, was ja genau richtig ist. Jetzt hast du gerade gesagt, wir brauchen einen ordentlichen Preis.
Mhm.
Wie kann man den denn bestimmen? Denn jetzt zu sagen, so ein Carbon Footprint, diesen CO2-Fußabdruck zu berechnen für ein Produkt, ist ja alles andere als einfach, geschweige denn überhaupt fair und ehrlich und wissenschaftlich möglich. Denn, machen wir das Beispiel, ein Apfel aus Neuseeland braucht einen CO2-Fußabdruck und der Apfel aus der Pfalz auch. Aber wenn ich den Apfel jetzt aus der Pfalz jetzt heute kaufe, die gibt's ja noch gar nicht, ne? Wenn ich hier heute einen Apfel aus der Pfalz hätte, ist der eingelagert gewesen ein Jahr lang.
Ja. Deswegen
kann man das fair berechnen?
Deswegen hat ja der Apfel aus der Pfalz auch einen kleinen CO2-Abdruck. Ja, der wird sogar in der Tat mit CO2 begast. Da ist ein großer Lagerhallen und dann werden diese Äpfel, das hört sich jetzt ganz gefährlich an, begast ist es natürlich nicht, aber das verhindert einfach nur, dass der Apfel austrocknet und so ein bisschen lätschig wird. Und das, ich meine, das, da kann man eine CO2-Menge relativ unkompliziert kalkulieren und ich vermute, man kann sie auch relativ unkompliziert kalkulieren, wenn man sich vorstellt, was kostet es, einen Apfel von Neuseeland per Flugzeug nach Frankfurt am Main zu bringen? Also das ist ja nicht utopisch, sowas zu berechnen. Ja. Und der echte Preis nachher, wir dürfen ja nicht der Vorstellung folgen, dass da irgendjemand gibt, einen ganz schlauen Typen oder ein Gremium, das sagt, der Preis ist 8,56 €, sondern der Preis, der wird sich einstellen durch die Preise der Produkte, dass die Leute halt mehr oder weniger von einem Produkt nachfragen, weil es halt verhältnismäßig teurer oder billiger ist. Bleib halt bei dem Apfel. Ja? Wenn der Apfel aus Neuseeland dann viel, viel, viel teurer ist, obwohl er vielleicht ein bisschen knackiger aussieht, wenn du ihn im Februar aus dem Supermarktregal nimmst, obwohl das die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht merken, ja? dann wird sich durch das veränderte Konsumverhalten ja genau das steuern lassen, was wir damit steuern wollen, nämlich, dass die Leute weniger neuseeländische Äpfel kaufen und dann geht die Nachfrage zurück, dann werden halt weniger Äpfel hierher geflogen und damit geht der CO2-Verbrauch zurück. Hm. So ist das. Und das funktioniert auch.
Ja, also eine Herausforderung wird dann noch, dass ich hatte das vor einiger Zeit, das war auch ein Podcast, den ich das gehört habe, da ging es das ganze Thema Zölle, wie kompliziert das ist, Zölle zu berechnen oder zu bestimmen für Produkte, die wir dann in die Europäische Union einführen. Und meine, dank den Amerikanern haben wir jetzt wieder eine riesen Zolldiskussion. Aber wenn du dann nämlich Produkte hast, bei denen dann quasi Vorprodukte aus verschiedenen Ländern kommen, da gibt es ganz dicke Bücher oder digitale Unterlagen, um zu bestimmen, was ist das jetzt eigentlich für ein Produkt, in welcher Produktkategorie ist das und wie ist dann dieser Zoll, der da oben drauf kommt. Und das ist...
Das ist genau das Gleiche, das ist genau so. Das wäre ja beim CO2 auch so, ja. Wenn du müsstest ja im Prinzip in das Endprodukt auch die CO2-Potenziale der Vorprodukte, die in das Endprodukt eingeflossen sind, irgendwie mitbestimmen. Und guck zum Apfel, da ist ja nachher die Frage, ist es ein Apfel, der mit mineralischen Düngern hergestellt wurde, oder ist es ein Apfel, der irgendwo auf einem Biobetrieb mit nur Biodünger hergestellt wurde, mit womöglich einen riesengroßen Unterschied im CO2-Fußabdruck. Ja. Also das, klar, das ist eine Riesenaufgabe. Ja,
darum. Du brauchst es dann, ne? Hast es dann für den Apfel, dann brauchst du es für die Banane und für die Birne und für die Bratwurst. Also das ist dann natürlich auch für die, jetzt wir haben nur über Lebensmittel gesprochen, das brauchst du ja dann auch für den Autoreifen und den Kühlschrank und die Schreibtischlampe. Also das ist, ich meine, das ist ja die Idee, warum Zölle nicht sinnvoll sind, weil die massiven, also den Handel natürlich behindern und auch einen riesen Bürokratieaufwand erzeugen. Allerdings gebe ich dir vollkommen recht, also die CO2-Bepreisung ist das beste Mittel, um Konsumverhalten zu steuern. Was wir natürlich dann auch noch machen müssten im Nachgang ist, Subventionen, die dahinter sind, um die Preise wieder runterzusetzen, natürlich dann auch anzupassen oder abzuschaffen. Ne? Wir haben ja dann im Bereich des Diesels für Autos massive Subventionen, sodass es natürlich dann kontraproduktiv ist, auf der einen Seite zu sagen, wir machen ein Produkt teurer, aber damit es nicht so teuer ist, senken wir wieder den Preis über Subventionen oder andere Vergünstigungen,
steuerliche Abgaben. Ja, aber das auch nicht völlig verteufeln, weil du musst natürlich bedenken, wir reden ja hier über einen gigantischen Transformationsprozess eines Wirtschaftssystems. Und wenn du jetzt anfängst, okay, dann schmeißen wir halt mal die ganzen Dieselsubventionen in den Mülleimer, dann hat das ja eine Kette von, das zieht ja eine Kette nach. Denk an die ganze Landwirtschaft und so weiter und die Diskussion, die es da um die Dieselsteuer bei der Landwirtschaft und so weiter gab. Ja, dann kommt das alles sozusagen aus einem Gefüge. Und das muss man deswegen sehr, sehr vorsichtig machen. Und ich gehe fest davon aus, dass es dann für eine Übergangszeit, wie auch immer, wie lang auch immer die nachher sein wird, natürlich Subventionen geben muss, um das auslaufen zu lassen. Du kannst ja nicht von einem Landwirtschaftsbetrieb, der heute sowieso schon ganz schön zu knapsen hat, dann verlangen, na, weißt du was, dann kauf doch den teuren Elektrotraktor.
Ja.
Oder was auch immer, ich sag jetzt.
Naja, genau.
Beispiel, ja. Sondern dann muss ja mindestens diese Subvention so lange laufen, bis der vorhandene, in Anführungsstrichen altmodische, technisch altmodische Maschinen- und Produktionsgüterbestand sozusagen auf natürliche Art und Weise verbraucht wurde, nämlich abgeschrieben wurde und so weit, dass es eigentlich auch gar nicht mehr lohnt, die jetzt noch zu reparieren, zu rekultivieren in irgendeiner
Form. Ja, genau. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und was du dann auch noch brauchst, dass du die Einnahmen aus diesen CO2-Preisen dann auch wieder zurückgibst an die Bevölkerung. Aber dieses Klimageld, auch das passiert nicht. Gäbe natürlich Ideen, auch wie man das unbürokratisch regeln könnte. aber auch da scheint ja auch die aktuelle Bundesregierung noch keinen Fokus darauf zu setzen, wobei das natürlich auch die Akzeptanz dieses ganzen Mechanismus massiv erhöhen würde, wenn ich sehe, ich habe etwas davon, wenn ich CO2-arm einkaufe, weil ich dann mich plus mache. Mhm. Wenn ich sage, auch CO2 ist mir egal, ich kaufe die dreckigen Produkte, dann zahle ich halt mehr und kriege weniger raus. Aber wenn ich sage, ich bin CO2 bewusst beim Einkauf, egal ob jetzt im Supermarkt oder ich jetzt in irgendwelche Kühlschränke oder sowas kaufe, dass ich dann indirekt profitiere, weil ich bezahlt werde von denen, die viel CO2 emittieren. Mhm. Das kann der Weg sein. Ja, also spannende Frage. Werden wir auf jeden Fall noch weiter verfolgen, denn das Thema wird ja, also
da werden wir noch viel erleben in der jetzt bevorstehenden Phase, da bin ich mir sicher.
Ich denke auch. Das passt. Hast du noch irgendwelche spannenden Fragen? Weil es waren ja so ein paar, die wir da gesammelt haben.
Ja, eine Frage, die ich nicht beantworten kann und die ich natürlich an den Kollegen Henrik weitergebe.
Aha,
welche Technologien, sei es Photovoltaik-Innovationen, Wärmepumpen oder Wasserstoffprojekte, halten Sie aktuell für besonders erfolgversprechend und wo stoppt es noch?
Ja, also ich meine jetzt, die Wärmepumpe ist jetzt keine Innovation und auch Photovoltaik will ich jetzt nicht mehr als Innovation bezeichnen. Das ist ja etablierte Technologie. Also ich denke, wo die großen technologischen Weichenstellungen zu erwarten sind, ist, glaube ich, in der Batterietechnik, dass da einfach im Moment wahnsinnig viel Dynamik drin ist. Also dass wir wegkommen einmal von dem Lithium, dass wir andere Materialien verwenden, wobei jetzt das Lithium nicht das allergrößte Problem ist. Die Idee ist ja da, Natrium zu verwenden, also Natrium-Batterien, die werden dann auch günstiger, wenn es mal zur Marktreife kommt. Dadurch das ganze Thema noch schnelleres Laden dieser Batterien, dass die dann auch trotzdem eine lange Lebensdauer haben, denn das ist das, was die Batterien ja belastet, wenn wir sie sehr schnell laden. Deswegen sollte man ja sein Elektroauto nicht nur am Schnelllader laden und nicht immer auf 100%, um einfach die Lebensdauer zu erhöhen. Bei der Photovoltaik, da wird die Zelltechnologie zwar weitergehen, dass die Zellen immer effizienter werden, aber die Entwicklung ist da. Da gibt es im Labor ganz spannende Möglichkeiten, aber bis das zu einer Marktreife kommt, dass das dann auch preislich interessant ist. Also das Massenprodukt, das dauert echt lange. Spannend wird es, wenn wir irgendwann mal Solarzellen haben, die günstig sind, die auf Kohlenstoffbasis sind und nicht Siliziumbasis, weil die flexibel sind. Die kannst du biegen, die kannst du quasi auf alle Oberflächen packen. Ich glaube, das könnte noch was sein. Beim Wasserstoff, ich meine auch da, der Elektrolyseur, das ist soweit. Also die grundlegende Technologie ist klar. Auch das kann man sich nicht verbessern. Da muss das erstmal hochlaufen. Bisher gibt es ja noch gar keinen Markt für grünen Wasserstoff und dann hast du immer dieses Henne-Ei-Problem. Da gibt es ja dann auf der anderen Seite immer so die Ideen, ich will es mal so ein bisschen auch Fantastereien nennen, vielleicht etwas despektierlich, im Bereich der Kernenergie, dass man da hofft, jetzt letztens noch gerade diskutiert, haben wir diese Small Modular Reactors oder diese Generatoren der Reaktoren der vierten Generation, also noch modernere Reaktoren, die dann wo man diesen Brütprozess anders hat, wo man deutlich weniger Atomabfälle bekommt. Aber auch das ist alles noch ein sehr frühen Stadium. Bis das industriereif hat, das dauert einfach alles viel zu lange, um da eine Marktreife zu bekommen. Also das ist so das Problem. Im Grunde genommen, ich glaube, so die grundlegenden Technologien, jetzt im Zuge Klimawandel und Energiewende, haben wir eigentlich. Ne? Photovoltaik, Wind, die Batterien, die Netze, das Flexibilisieren. Ich glaube, es ist viel Änderung Anpassen im Verhalten. Wobei auch das darf natürlich jetzt nicht so sein, dass man dann nachts aufstehen muss, um die Waschmaschine anzuschmeißen. Aber ich glaube, so wirklich viele Innovationen sind das gar nicht.
Da muss ich jetzt schmunzeln. Freunde von uns haben eine neue Photovoltaikanlage jetzt gekauft im Zusammenhang mit der Anschaffung ihres ersten Elektroautos.
Ah ja.
Und jetzt sind sie völlig besessen von der Optimierung und erzählen genau das, nämlich, dass man mittags wäscht und nicht mehr, wenn es dunkel ist und das Auto nur dann und dann. Und also die sind jetzt völlig besessen von dem Gedanken, wann können sie optimal ihren eigenproduzierten Solarstrom benutzen. Also das macht schon was mit den Leuten, glaube ich.
Ja, ja. Also das, ich beobachte es auch, wenn Leute eine Photovoltaikanlage neu haben, dann guckt man immer auf dem Smartphone, auch
wie die ganze Zeit wird gecheckt, wie viel gibt es heute schon an Eigenverbrauch und oh.
Ja, also an sich ist es ja gut, ne, weil dann so ein bisschen das technische Bewusstsein geweckt ist und auch das Interesse da ist. Aber gerade das ist ja das Entscheidende, dass die Technologie uns nicht den Alltag vorgibt, sondern umgekehrt, dass wir die Technologie intelligent nutzen. Das heißt also, wir brauchen Systeme, da denken wir gar nicht drüber nach, sondern du steckst das Auto einfach an die Ladesäule und der Energiemanager, also das System, weiß dann selber, was passieren muss. Lade ich jetzt das Elektroauto oder warte ich noch? Oder ziehe ich vielleicht sogar Batteriestrom aus der Autobatterie, was ja theoretisch auch geht.
Ja, ja, ja.
Das wären so Dinger, in der Theorie geht das alles und wir haben es ja selber auch schon mal gerechnet bei unserem Institut. Aber das muss funktionieren. Und das ist dann wieder dein Punkt, daraus für die Energieversorger ein Geschäftsmodell zu machen. Denn am Ende, damit es funktioniert, musst du als Privatperson davon profitieren, dass du sagst, pass mal auf, ich stecke mein Auto an die Ladesäule, lieber Energieversorger, liebe Stadtwerk, 10% des Stroms kannst du haben, wenn du willst. Mhm, zahl mir das aber. Mhm. Wie dann direkt die Gegenfrage an dich. Also, was müsste denn da marktwirtschaftlich passieren, dass daraus ein Geschäft wird? Was braucht es denn da an Innovationen?
Jetzt nochmal, damit ich die Sprache nicht missverstehe, dass woraus ein Geschäft wird.
Also, wenn du jetzt sagst, ne, du hast jetzt, ne, wie deine Freunde da, die sagen, ich habe jetzt mein Elektroauto, da stecke ich jetzt an die Ladesäule, ich habe meine PV-Anlage auf dem Dach. Und dann, so muss es laufen in Zukunft, müssen beide Systeme nicht sagen, ach, PV-Anlage ist nur für das eigene Auto, sondern die müssen in das gesamte Netz eingebunden sein, dass der Energieversorger, der Netzbetreiber sagt, den PV-Strom schiebe ich jetzt ins Auto, den schiebe ich vielleicht in eine Großbatterie oder im Zweifelsfall, ich regle die PV-Anlage sogar ab, weil wir diesen Strom im Moment nicht brauchen und das Netz durch diesen PV-Strom belastet wird.
Ja, genau. Das heißt, das ist eine dumme Frage. Genau das passiert doch gerade mit diesen ganzen, dafür werden doch jetzt überall Smart Meter und so weiter eingebaut, damit in der Zukunft, wenn die Geräte und die Haushalte auf diese Art und Weise angeschlossen und vernetzt sind, genau das passiert.
Jein. Beziehungsweise eigentlich erstmal nicht jein, sondern nein. Es werden keine Smart Meter eingebaut. Also Deutschland ist mit Abstand das Land in Europa mit der wenigsten Verbreitung von Smart Metern. Was wir alles im Keller haben beim Austausch sind digitale Zähler. Die sind dumm. Da dreht sich das Rädchen nicht mehr, sondern das dreht sich halt auf einem Display. Mehr können die nicht. Da ist kein Modul mit rein, was Preissignale bekommen kann, was Informationen an einen Netzbetreiber sendet.
Also ganz ehrlich, habe ich was gelernt heute. Ich bin bis vor einer halben Minute 100% davon überzeugt gewesen, dass dieser gigantische Aufwand, das ist ja wirklich ein Riesenaufwand, wenn das in allen Gebäuden da installiert wird, dass der logischerweise natürlich zur Folge hat, dass man danach eben genau diese Messkonzepte einsetzen kann.
Ja, also im gewerblichen Bereich, wenn du eine bestimmte Menge an Energie verbrauchst, dann ist das auch so. Dann sind es intelligente Zähler, die dann zumindest im 15-Minuten-Takt Daten übermitteln können. Ob die dann Preissignale empfangen können, ist immer eine andere Sache. Aber das ist dann, die haben auf jeden Fall schon mal ein Funkmodul mit einer SIM-Karte drin. Im Privatbereich hast du das quasi gar nicht. Da musst du echt dem Energieversorger sagen, ich will das haben. Dann bauen die das auch ein. Aber normalerweise, ich habe jetzt meinen getauscht bekommen, meinen alten Ferraris-Zähler, dann mit diesem Drehrädchen. Gegen einen digitalen Zähler. Der ist genauso dumm. Und davon haben wir in Deutschland schon 20 Millionen getauscht. Die können alle wieder raus. So, jetzt kannst du dir mal überlegen, hier und da darf man vielleicht auch mal über das deutsche Wesen so ein bisschen lästern, welcher Aspekt wohl ein ganz großer Hinderungsgrund ist, warum diese Smart Meter nicht flächendeckend eingesetzt werden. Welche Verordnung ist da wahrscheinlich die uns bremst oder die wir uns als Bremse auferlegen?
Datenschutz?
Ja, natürlich.
Gott, das ist so verrückt. Das ist so verrückt.
Ja, ich frage, also wenn du mal guckst in die Statistik, weil vielleicht finde ich jetzt auf die Schnelle die Daten, um uns herum, alle Länder haben das, ne? Frankreich, die Niederlande, Italien, Spanien. Ich guck mal eben nach. Smart Meter Anteil Europa.
Das also, das ist dann ja sowieso ein sehr, sehr, sehr großes Reizwort, DSGVO.
Ja.
Ich frage mich immer, was da falsch gelaufen ist. Ich meine, es ist ja eine europäische Richtlinie,
genau.
Eine europäische Regulierung, aber es gibt nur ein europäisches Land, wo die Leute völlig an der Uhr drehen in diesem Zusammenhang und in dem leben wir. Da sagt mein gesunder Menschenverstand, hier läuft was komisch.
Also ich habe jetzt mal kurz gesucht, ohne jetzt auf das jetzt nicht belastbar zu prüfen. Also Deutschland ist bei 1% Smart Meter Rollout. Noch schlechter ist dann Bulgarien. Ansonsten Italien ist bei 95%, nee, Italien ist bei 100%, Spanien bei 99%, Frankreich bei 94%, Schweden bei 100%, Dänemark bei 100%, Niederlande bei 90%, Finnland bei 99%.
Das heißt, da hat jedes Haushalt einen Smart Meter.
Im Grunde genommen, ja. Ja, und wie du gerade sagtest, es ist eine europäische Regelung. Wie kann das sein, dass der Niederländer oder der Franzose das Ding im Keller hat und das datenschutztechnisch funktioniert, in Deutschland aber wieder irgendwas komisch? Also ich bin da jetzt auch zu wenig im Thema drin, um zu sagen, also woran es scheitert, das ist vielleicht ein Aspekt, da gibt es noch mehrere Aspekte. Ich habe die Diskussion mitbekommen, da war ich noch bei der Photovoltaikfirma damals. Da ging es schon um das Thema, wie kann das Smart Meter Rollout funktionieren? Welche Anforderungen brauchst du? Ja, also das ist und das brauchen wir, damit du dann ein Geschäftsmodell machen kannst. Wenn ich keine Daten habe zum Abrechnen, ne, also jetzt die Frage. Also deine Freunde da sagen, komm, die PV-Anlage, lieber Energieversorger, kümmer du dich drum, nimm den Strom, den du brauchst und ich gebe dir auch nochmal 10% von meiner Batterie, damit du, weiß ich, überschüssigen Windstrom da reinschiebst oder zur Netzstabilisierung 10% des Stroms da rausziehst. Dafür will ich aber Kohle haben. Und da ist die Frage, wie machen das? Also, da brauchst du ein Geschäftsmodell, damit beide Geld verdienen können. Sonst machst du es ja nicht.
Mhm. Ja.
Also
ja, ja. Aber wenn die Informationen da sind, die Daten, entstehen da sofort Geschäftsmodelle. Das ist ja klar. Ja, das ist ja auf der Hand liegend, dass man da Geld mit verdienen kann. Aber gut, mir war nicht klar, dass diese Informationen gar nicht verfügbar sind. Dann sind wir halt dann noch das ist ja alles in weiter Ferne dann.
Naja, eben, und das bist du, ich weiß nicht, da müssten so 50 Millionen Zähler sein. Also für die Haushalte sind ja das Problem. Ja. Und dann fängst du halt dann auch an, Intelligenz einzubauen. Dass es dann so einen Energiemanager gibt, also irgendeine irgendeine Computereinheit im Haus, die dann die Energieströme, das ist ja nicht nur Strom, das ist ja auch Wärme, also eine Vorhersage von Sonneneinstrahlung, Vorhersage der Wetterdaten, damit du dann weißt, ach, pass mal auf an dem Dienstag ist der Verbrauch bei den Camlots immer so, jetzt müssen wir mal ein bisschen, jetzt haben wir viel PV-Strom, lass mal, wenn man taucht wieder, den Wärmespeicher unten mal volllaufen oder sowas. Mhm. Da kannst du so viel machen. Also diese Flexibilisierung ist das A und O. Ist natürlich alles andere als trivial. Und ganz wichtig, du darfst idealerweise die Nutzer nicht in ihrem Verhalten oder ein neues Verhalten aufzwingen. Dann hast du keine Akzeptanz. Das ist, ist so. Also lass uns das mal im Hinterkopf behalten, das Thema. Die ganzen Fragen, die hier gekommen sind, da werden wir noch mal ein paar, glaube ich, auch die nächsten Folgen noch mal. Ja, das
werden wir gar nicht alles schaffen
heute. Und schon, ja, ich wollte gerade sagen, letzter Punkt oder letzte Frage, die jetzt für die heutige Jubiläumsfolge, die ich noch mal rausziehen wollte, geht tatsächlich auch so ein bisschen diese Frage der technologischen Entwicklung. Ausblick auf die nächsten Jahre. Ne? Jetzt sind wir 3 Jahre am Start. Ich glaube, 2,5 Jahre jetzt auch bei Evosonic. Und die Frage ist, auf welche Themen und Trends freuen Sie sich in Zukunft am meisten? Also, wo sagst du, das ist ein Thema für die Zukunft? Da werden wir viel erleben und das werden wir hier auch im Podcast und in der Evosonic Show diskutieren.
Ach, da wir ja oft so ein bisschen wirtschaftspolitische Themen aufgreifen, also Regulierungsthemen aufgreifen, finde ich schon ganz spannend, zu sehen, ob die neue Regierung, die wir jetzt haben, in der Lage sein wird, irgendwas so am Ruder rumzureißen. Hm. Ich meine, es gibt ja zumindest mal so ein paar Lichtblicke, nach dem, was die Katharina Reiche da jetzt zunächst mal von sich gegeben hat, kann man ja zumindest mal leise Hoffnung keimen lassen, dass da wieder so ein bisschen mehr wirtschaftlicher Sachverstand einzieht. Das wäre ja super. Ja? Und das ab und zu mal zu beobachten, zu kommentieren, aufzugreifen, das ist bestimmt, glaube ich, ganz spannend. Ich glaube auch, es ist ganz, ganz spannend zu sehen, weil wir davon ja auch in einer gewissen Weise direkt betroffen ist nicht das richtige Wort, weil wir direkt damit zu tun haben sind, ist, wie gelingt uns in Deutschland gute Migration im Sinne von, gelingt es uns weiter, zum Beispiel ausländische Studierende hierher zu holen, die wir dann hier ausbilden, denen mal Deutsch beibringen und hoffen, dass sie dann langfristig hier bleiben und Wertschöpfungsbeiträge leisten. Wie wird sich das entwickeln? Das sind schon Themen, finde ich, die sehr spannend sind und die wir ja auch in der Runde hier immer mal wieder angesprochen haben.
Ja.
Und du?
Also, ja, also bei der neuen Bundesministerin Reiche, also ich weiß nicht, ob die Kommunikation immer so gut gelaufen ist. Ja, jetzt hat sie ja gesagt, 20 Gigawatt Gaskraftwerke, da war der Aufschrei groß, wo ich sagen muss, ja, aber grundsätzlich brauchen wir sie natürlich trotzdem. So grundsätzlich, wenn man sich die Zahlen anguckt vom Fraunhofer ISE. Also ja, brauchen wir manche anderen Sachen wie Heizungsgesetz abschaffen und Wärmepumpen oder das Gasheizungsverbot aufzuweichen. Man muss, ach, das sind wieder so polemische Begriffe, die gibt's so eigentlich gar nicht. Es gibt kein Heizungsverbot. Es gibt, also da würde ich mir von allen Beteiligten einfach eine etwas sachlichere Debatte wünschen und weniger Polemik. Das vielleicht noch als kurze Ergänzung zu Frau Reiche. Aber naja, ich auch sagen muss,
es tut es nicht so ab. Also, ganz ehrlich, du weißt, ich kümmere mich um einen relativ großen Immobilienbestand in Thüringen. Und da habe ich im November mit einem HLS-Planer 3 Mehrfamilienhäuser angeschaut. Und im Prinzip hat er mir gesagt, jetzt erstmal gar nichts machen. Weil das, was jetzt noch erlaubt ist mit denkmalgeschützten Mehrfamilienhäusern, das gibt's nicht. Das funktioniert alles nicht. Man kann nur hoffen, dass es jetzt einen politischen Wandel gibt und dass dann wieder verstanden wird, dass man nicht ein Haus aus dem 15. Jahrhundert unproblematisch dämmen und mit einer Wärmepumpe halt so sehen kann. Also ich glaube schon, dass es nicht so, dass bis jetzt alles heititei und toll war und nur ein bisschen falsch interpretiert wurde von hysterischen, medienaffinen Leuten. Das glaube ich nicht.
Also ich weiß, was du meinst. Also die Unsicherheit war einfach groß. Ja. Wobei ich glaube, da war auch viel Unsicherheit einfach bundespolitisch getrieben, um aus der Opposition heraus dann Dinge zu tun, um wieder da Wählerstimmen zu gewinnen. Also man muss immer unterscheiden zwischen, was ist sinnvoll und was ist Politik, die einfach dazugehört. Das haben wir auch nicht vergessen im politischen Spiel, dass man da entsprechend auch geschickt agieren muss, um einfach Mehrheiten sich zu beschaffen, um dann Dinge auch wirklich durchzusetzen. Denn so funktioniert ja nun mal die parlamentarische Demokratie. Also zurück zur Frage. Also worauf freue ich mich am meisten? Also das eine wird natürlich sein, wie entwickelt sich das jetzt global bei den CO2-Emissionen? Also klar, was macht Trump die nächsten 3,5, 4 Jahre noch in den USA? Interessant ist zu beobachten, dass China scheinbar den Peak bei den CO2-Emissionen erreicht hat. Man ist jetzt in den USA und Deutschland oder in Europa schon länger her, aber in China ging es bisher immer bergauf, weil das Wirtschaftswachstum so groß war. Dann gab es zwar mal den Einbruch mit Corona, aber das war halt auch, ne, Wirtschaft ging runter, dann gingen auch die Emissionen runter. Mhm. Und jetzt beobachten wir zum ersten Mal, die Wirtschaft wächst in China und gleichzeitig stagnieren immerhin die CO2-Emissionen. Das ist so ein allererster vorsichtiger Hoffnungsschimmer, was das Erreichen der Klimaschutzziele angeht, dass die Chinesen einfach durch diesen massiven Ausbau von Photovoltaik und Wind es schaffen, also und Batterien und Wechsel hin zu Elektroautos, es tatsächlich schaffen, als größter CO2-Emittent die Kurve zu kriegen. Mhm. Das ist so eine Sache, das stimmt hoffnungsvoll, auch wenn alles viel zu spät kommen wird, was also das verbleibende CO2-Budget angeht. Also so schnell kriegen wir es nicht runter. Das 1,5-Grad-Ziel ist unerreichbar. Wir können jetzt auch mal das 2-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zu erreichen. Da haben wir noch Chancen. Und wenn da mal so eine Dynamik entsteht, die dann von den großen Volkswirtschaften getragen wird, Ich glaube, das wird, das geht in die richtige Richtung. Mhm. Und also worauf ich mich freuen würde, wobei ich es im Moment nicht sehe, ist, dass mal wieder so eine Innovations- und Technikbegeisterung entsteht. Im Moment habe ich so das Gefühl, auch alles, was mit Technik, mit Ingenieurwesen zu tun hat, ist alles so ein bisschen unsexy. Dabei ist also der Klimawandel wirklich eine globale Bedrohung, die also ne, mit den ganzen Extremwetterereignissen für die kommenden Generationen, da würde ich mir wünschen, dass also vor allem die jungen Menschen sagen, das will ich mitgestalten, ob das jetzt technisch oder betriebswirtschaftlich ist. Mhm. Sehe ich so ein bisschen nicht, aber ich würde mich darauf freuen, mit jungen Menschen, aber auch mit älteren Semestern in den Ausstatt zu kommen, zu merken, jetzt haben wir wirklich richtig Bock, mal was zu reißen, mal innovativ zu sein, mal Dinge auszuprobieren, ein bisschen mutiger zu sein und nicht immer zu sagen, alles doof und alles scheiße und es geht eh nicht voran, also stecke ich den Kopf in den Sand. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass das vielleicht sich irgendwann mal dreht, aber dazu muss die Gesamtstimmung auch wirtschaftlich besser sein. Im Moment, wenn du jenseits deiner eigenen vier Wände guckst, denkst du ja überall, alles doof. Rollo wieder runter. Das ist, da vielleicht zum Abschluss, weil das also noch eine Frage war, die hier kam, vielleicht können wir die noch ganz kurz zum Schluss beantworten. Frage, wäre ein vollständig autarkes Ökosystem für Menschen technisch, ökologisch und ökonomisch realisierbar? Also, dass sich jetzt die Leute, weiß ich, irgendwelche Menschen in den Berg einschließen oder unter die Erde ziehen oder auf dem Mars fliegen. Da gibt ja auch Menschen, die träumen davon, so eine Marskolonie zu machen. Also vielleicht ein bisschen out of the box. Geht das?
Oh, das fragst du mich. Ich bin doch nur BWLer.
Ja, ich kann mit dem Taschenrechner und so. Die brauchen ja auch Geld, oder?
Das hört sich für mich sehr utopisch an.
Ich glaube, technisch könnte man sich ja schon vorstellen, ne, dass man irgendwie in sich so ein Nautilus-U-Boot setzt und dann einfach unter der im Meer einfach vor sich hin tuckert.
Ja, aber das hört sich an wie so ein Science-Fiction-Film. Aber wer will dort leben? Und da entsteht ja so, also wie gigantisch muss dieser Berg oder dieses U-Boot sein, dass da Vielfalt ist und die Leute nicht innerhalb von 3 Generationen vor lauter Inzucht das alles in sich zusammenbewiesen.
Ja, überhaupt nicht. Ist so ein bisschen wie so ein Raumschiff, was dann quasi auf der Suche zum nächsten bewohnbaren Planeten, ja. Ne? Auch das dauert das Generationen. Das
fühlt sich so ein bisschen an wie so Science-Fiction-Film aus den 80ern.
Naja, also ich glaube, aus der Richtung kommt auch die Frage. Also technisch kann man das sicherlich machen, aber ich glaube dann, wie du sagst, der Genpool ist da nicht groß genug. Ja. Ich weiß gar nicht, ihr müsst mal einen Biologen fragen, wie groß der Genpool sein muss, damit es dazu keiner, damit die Vermischung ausreichend groß ist. Denn das ist jetzt ja nichts für 1 oder 2 Jahre, sondern für 1 oder 2 Generationen. Also von daher wäre es, glaube ich, ganz sinnvoll, nicht das anzustreben oder nicht irgendwelche Menschen auf den Mars oder sonst irgendwo hinzuschicken, sondern auch zu sagen, lass uns mal die kleine blaue Kugel im Sonnensystem schützen, das ist eigentlich ein ganz schönes Ökosystem, was sich zu erhalten lohnt. Prima, also dann haben wir unsere Jubiläumsfolge, die Sonderfolge, erfolgreich durchgebracht. Da sind ein paar andere Fragen, ne, zum Bilanz der Energiewende, globale
kann man ja später noch zu
abgreifen. Eine Rohstoffethik bei E-Autobatterien, auch eine sehr spannende Frage. Also, die halten wir mal alle fest und werden die in den nächsten Wochen mal beantworten von Herrn Christian. Also vielen Dank, dass du auch immer so dabei bist und mitmachst. Macht echt Bock. Und ich sag mal auf die nächsten 3+x Jahre.
Ja, so in diesem Sinne.
Genau, alles klar, Christian. Bis dann. Ciao. Nächste Woche starten wir ins vierte Jahr und wenden uns dem häufigsten, dem beliebtesten Thema dieser Podcast-Reihe zu, nämlich der Photovoltaik. Und konkret soll es der Frage nachgehen, haben wir eigentlich ein Sorgenkind Solarenergie? Durch den massiven Zubau der Photovoltaikanlagen in Deutschland und durch das Design des Strommarktes beobachten wir jetzt in den letzten Wochen eigentlich an jedem Wochenende negative Strompreise. Wetter war natürlich auch sehr gut die letzten Wochen an den Samstagen und Sonntagen. Die Last ist gering und das führt dazu, dass die Strompreise schon ins deutlich negative rutschen, was natürlich eigentlich nicht im Marktsinn sein kann. Was die Hintergründe sind, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt, um dieses Problem zu lösen, das wollen wir uns in der nächsten Woche genau ansehen und in 2 Wochen geht es dann wieder weiter mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.